Dann, ab 2009, haben wir 15 Jahre ohne Zinsen irgendwie gelebt. Das heißt, man hat die Illusion geschaffen, Kapital
war umsonst. Dann haben wir die Droge genommen.
Heute habt ihr über 700 Milliarden Assets under Management.
Die Dotcom-Bubble irgendwie zusammengebrochen, weil der riesige Kapitalbedarf, den es gab, nicht mehr gedeckt werden konnte. Also in meiner Industrie sind irgendwie 92% der Leute erst dazugekommen,
als es noch keine Zinsen gab.
Momentum generieren ist viel leichter geworden mit KI. Substanz generieren ist deutlich schwerer geworden.
Und heute ist genau andersrum. Chris ist wirklich jetzt skaliert auf das 100x-fache. Ja? Das ist wie beim Surfen. Ja? Wenn die Welle da ist, surfen. Und wenn sie nicht da ist, dann lieber noch ein bisschen warten.
Was glaubst du, braucht es, dass Deutschland in Zukunft noch größer denken kann?
KKR hat Private Equity als solche Branche erfunden. Heute managen sie 758 Milliarden US-Dollar, also Assets under Management, und gehören einfach zu den größten Playern global, wenn es um große Wirtschaftstransaktionen geht. Philipp Freise leitet das Europageschäft, ist seit 25 Jahren bei KKR, hat vorher Venture Park gegründet, was eigentlich mal Rocket Internet werden sollte und dann aber in der Dotcom-Bubble komplett hops gegangen ist. Philipp musste alle Leute innerhalb von kürzester Zeit wieder entlassen, obwohl es eigentlich auf einen guten Börsengang zulief. Und das alles nutzt er heute als Erfahrung, um wirklich als Partner seit 25 Jahren mit Unternehmern voranzutreiben, spricht selbst über einige Deals, die er gemacht hat, hat auch zum Beispiel die Neura Robotics-Runde eigentlich schon angesprochen, die jetzt rauskam mit 1,4 Milliarden, wo KKR, glaube ich, keine Beteiligung hat, aber trotzdem hat er es mit angesprochen. Man weiß einfach, dieser Mann hat seine Finger im Spiel und kriegt alles mit, was da draußen so Großes passiert. Und genau da wollte ich Einblicke bekommen. Und wir sprechen darüber, wie sich Private Equity verändert, wie sich die Anforderungen von Private Equity an Firmen verändern, wie Philipp und sein Team bzw. generell KKR auf Unternehmer guckt. Also was ist dann am Ende wirklich das Asset, wenn gerade Defensibility und Verteidigbarkeit einer Firma sich weiter verändern? Wir versuchen wirklich zu verstehen, wie sich gerade der Technologieshift und die Veränderung durch KI sowie auch die geopolitische Lage auf Unternehmen auswirken, gerade auch in der Wachstumsphase. KKR hat auch einen Wachstumsfonds, das Private Equity Geschäft. Was müssen Unternehmer liefern? Was müssen Teams liefern, um wirklich in den nächsten Jahren auch beständig zu bleiben? Wie gehen Firmen damit um, wenn sie sich jetzt quasi komplett neu erfinden müssen, weil sie einfach schon Jahrzehnte existieren und KI alles verändert? Über all das sprechen wir in dieser Episode Unicorn Bakery mit Philipp Freise und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Diese Episode wird euch ermöglicht von Jamie, dem Notetaker für die Financial Service Industrie. Jamie transkribiert und fasst eure Meetings zusammen ohne einen Bot im Call und funktioniert genauso gut für Meetings vor Ort. Ob Dealroom, Boardroom oder LP-Meeting, Jamie ist ganz diskret dabei und läuft schön im Hintergrund. Gerade in einer Industrie mit hohen Compliance-Anforderungen ist das entscheidend. Jamie läuft GDPR-konform. Alle Daten bleiben in der EU und kein Transkript wird jemals für das Training von KI-Modellen verwendet. Führende PE-Fonds und M&A-Beratungen vertrauen Jamie bereits und integrieren nahtlos mit diversen Workflows, um ihre Arbeit zu vereinfachen. Und dabei geht es dann um CRM oder bestehende Kollaborationstools. Hauptsache, es integriert wirklich in den Alltag und spart Zeit, die man sonst mit sinnlosem Klicken oder Befüllen von Informationen verbringen würde. Mehr unter meetjamie.ai oder über den Link in den Shownotes. Und Jamie schreibt sich J-A-M-I-E, meetjamie.ai. Und jetzt zurück zum Interview mit Philipp. Philipp, als du zu KKR gekommen bist, war KKR deiner eigenen Aussage nach noch ein Startup. Heute habt ihr über 700 Milliarden Assets under Management. Also ich glaube 758, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, was eine ganz andere Größenordnung und eine ganz andere Dimension ist. Was würdest du sagen, sind die großen Treiber, dass ihr überhaupt so groß werden konntet?
Es ist wirklich verrückt, weil das sind jetzt 25 Jahre her. Aber man muss sich vor Augen halten, dass die gesamte Branche damals erst 25 Jahre alt war. Meine Gründer haben ja erst 1976 das ganze Private Equity Geschäft erfunden. Und die Idee war damals, dass du Kapital beisteuerst, um Unternehmen zu helfen, zu wachsen, sich zu verändern, internationalisieren. Und wenn du die letzten 25 Jahre anguckst, der Grund, warum das so gewachsen ist, dass die Herausforderungen ja nicht kleiner geworden sind. Das heißt, auf einmal, man hat klein angefangen, sind die Unternehmen auch größer geworden. Und das Kapital, was benötigt wurde, wurde größer. Und das zweite Grund ist, dass es heute ja nicht mehr nur Private Equity ist, sondern heute geht es durch die gesamte Kapitalstruktur. Also von den 750 oder so, die du genannt hast, ist ungefähr ein Drittel Private Equity noch. Und der Rest haben wir auch Infrastruktur und Credit und Geschäfte, die Unternehmen also auch in anderen Teilen der Kapitalstruktur helfen.
Wenn wir uns mal kurz Private Equity rausnehmen, ich meine, hier in dem Podcast bei Unicorn Becker hören viele zu, die sich eher Venture Capital angucken als Private Equity. Wann ist eine Firma für Private Equity relevant und wo unterscheidet ihr euch in den größten Differenzierungen zu Venture Capital?
Also wir müssen unterscheiden zwischen dem absoluten Frühphasengeschäft, wo du Gründer bist und du nimmst deine Angels rein und dann Series A und B. Und in dieser Phase hast du noch sozusagen den Beweis zu liefern, dass es überhaupt einen Markt gibt, dass dein Produkt funktioniert, dass du dich im Wettbewerb irgendwie auch bestätigst. Und dann danach kommt die Skalierungsphase. Also wir haben 2015 mit unserem Wachstumsfonds NGT bei GetYourGuide investiert, als er gerade aus dieser ersten Phase rauskam. Ja. Ich hätte gerne bei Spotify investiert, da war der Fonds noch nicht so weit, aber habe mit Daniel Ek dazu damals gesprochen. Und das heißt, wir können, sobald das Businessmodell feststeht, sobald es irgendwo klare Umsätze und Umsatzwachstum gibt, können wir reingehen. Du musst nicht unbedingt profitabel sein dafür. Und das ist der Wachstumsfonds. Wenn es dann in eine neue Größenordnung geht, wo die Stabilität da ist, mehrere hundert Millionen Umsatz, man hat auch eine gewisse Profitabilität, dann kommt normalerweise der Spätphasen, also Private Equity Fonds dazu.
Was ich zuletzt immer mehr gesehen habe, ist, dass Gründer tatsächlich inzwischen so denken, dass sie sagen, ich will nicht mehr zwingend Venture Capital, sondern ich baue mein Modell direkt so, dass es vielleicht mit Business Angels finanziert wird, aber dann eher direkt in Private Equity Richtung geht, dass ich gar nicht zwingend Venture Capital mit reinnehmen muss.
Also was absolut unglaublich ist und für mich total schön, weil ich ja in der ersten Phase des neuen Marktes 99 bis 2001 wirklich dabei war und quasi mit Venture Park versucht habe, den ersten Incubator aufzustellen, ist zu sehen, dass es jetzt die dritte oder vierte Generation von Gründern gibt, die nach großem Erfolg dann wieder reingehen mit eigenem Geld und anderen helfen, entsprechend zu wachsen. Wir waren gerade jetzt auf der Tech hier in Heilbronn vom Handelsblatt und von der Schwarzgruppe, wo ich einem finnischen Entrepreneur über den Weg gelaufen bin, der gerade sein Unternehmen verkauft hat und wieder mit den Erlösen ein neues macht und auch weiträumig Angel Investments macht. Da es das jetzt gibt und du da natürlich die Unterstützung kriegst, es gibt keine bessere Unterstützung als von Business Angels, die wissen, wo es lang geht, damals musstest du als Alternative in Venture Capitalist oder einen Incubator reinnehmen, weil es das gar nicht gab. Ja. Aber heute ist es besser, damit zu laufen, die Skalierung hinzukriegen. Die ist im großen Umfang auch heute weniger kapitalintensiv, als es damals war. Und dann zu einem Spätphasenfonds zu gehen, macht total Sinn, ja.
Was würdest du sagen, wenn ihr euch heute Firmen als Targets anguckt und sagt, okay, wir überlegen zu investieren, wie anders denkt ihr über Skalierung nach, weil ihr sagt, okay, durch Technologie verändert sich vieles, es sind andere, also Kapital ist anders verfügbar, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Was sind die größten Unterschiede und Nuancen, auf die ihr dann am Ende achtet, zu sagen, da wollen wir mit rein?
Ja, wir sind ja mitten in einer großen Revolution, was wirklich faszinierend ist. Also meine Branche Private Equity hat eigentlich immer gesagt, es gibt zwei Wachstumsvektoren. Es gibt ein organisches Wachstum, das heißt, du verbesserst deine Preispolitik oder du führst neue Produkte ein, neue Vertriebskanäle und so weiter. Oder du kaufst dazu. Und traditionell war es der zweite Pfad, nämlich das gute Zukaufen, was normalerweise dazu geführt hat, dass unsere Industrie sich engagiert hat. Heute sehen wir, dass sich das jetzt verändert, dadurch, dass die Möglichkeit von Unternehmen über KI auch neue Produkte einzuführen, sich komplett geändert hat. Das geht ja alles viel schneller. Und dadurch gibt es auf einmal die Möglichkeit, auch sehr viel unternehmerisch zu agieren als Private Equity House, zu sagen, ich investiere jetzt in ein Unternehmen rein und anstatt, dass ich jetzt zukaufe, über KI entsprechend gehe ich in andere Sachen rein oder die ich heute habe, über schnellere Produktinnovationszyklen, werde ich einfach sehr viel besser.
Das heißt, du würdest sagen, wie Private Equity funktioniert, verändert sich gerade aufgrund des Technologieshifts?
Genau, du bist sehr früh dran, also stell mir die Frage in 2 Jahren nochmal, aber das sind so die, sag ich mal, was ich jetzt hier in den letzten 18 Monaten sehe. Also es gibt einen viel größeren Fokus, wenn du überlegst, unsere Technik, die war bisher 3 Phasen. Die erste Phase ist Strukturierung, Finanzierung, Kapitalstruktur. Dann bist du drin in der Investition. Dann guckst du dir an, Okay, natürlich, wie kann ich organisch alles verbessern, aber dann auch, wie kann ich durch vernünftige, intelligente Zukäufe mein Wachstum steigern? Und dann bist du am Ende dann zu sagen, was ist das langfristige, richtige Zuhause? Also mache ich jetzt ein IPO oder einen strategischen Verkauf oder so. Das war die traditionelle Wertschöpfungskette. Heute geht das viel schneller. Die erste Phase geht schneller, weil über KI du nicht mehr wochenlang im Datenraum sitzen musst. Du kannst viel mehr Zeit darauf verbringen, dir zu überlegen, wie es hinterher läuft. Und dann in der zweiten Phase viel mehr Augenmerk drauf, wie kann ich jetzt das Unternehmen organisch nach vorne bringen. Also zum Beispiel über KI kannst du ja Rollups machen, wo du entsprechend über die Technologie dann verschiedene Serviceunternehmen zusammenbringst und so weiter und so fort, ja.
Rollups, also mehrere Firmen kaufen und hinten dann zentralisieren, genau. Sodass du quasi sagst, okay, wir machen zum Beispiel nur ein administratives Office und da laufen dann die anderen drunter und können zusammenlegen.
Also verschmelzen, was ich vorher gesagt habe, früher unterschiedlich war, also organisch und inorganisch, auf einmal ist es verschmolzen, ja.
Ich meine, es gibt viele Firmen, die jetzt seit, sagen, 10, 15 Jahren laufen, die für euch relevant sind. Mhm. Gleichzeitig müsst ihr euch anschauen, ob sie auch in Zukunft noch relevant bleiben durch den Technologieshift. Und wahrscheinlich ist viel davon auch, ist das das richtige Führungsteam?
Ja.
Wie sind die aufgestellt? Was ist so deren, früher war es nur Tech-Debt, jetzt ist es wahrscheinlich auch so People-Debt, also so wie haben wir Technologie und Software etc. entwickelt? Dann auch, wie sieht unsere Organisation gerade aus? Können wir überhaupt den Wandel, der gerade mit auf technologischer Seite passiert, mitgehen? Wie evaluiert ihr das? Und worauf, also was sind für euch so die Punkte, dass ihr sagt, das ist wirklich ein starkes Führungsteam? Weil für jeden, der gerade zuhört, ist das ja eigentlich am Ende das, wo man selber hin will, nicht um Private Equity Finanzierung zu bekommen, sondern um einfach ein starkes Führungsteam zu haben, das auch einen wirklich durch alle Phasen tragen kann.
Also ich sage heute auch noch 10 Jahre später, dass Johannes Reck von Get Your Guide einer der besten CEOs ist. Das war damals schon klar. Wie haben wir das damals festgestellt? Ich weiß noch, dass wir mit Keys, also einer der Gründer von Booking.com, der einer seiner Angels war und auch von Anfang an im Board mit dabei war, von Anfang an auch mitbekommen hatten, was für ein unglaublicher Gründer das ist. Okay. Also mit anderen Worten, die Gründer-Diligence, die ist noch viel wichtiger jetzt. Weil wenn der Mann oder die Frau an der Spitze sozusagen die Richtigen sind, dann schaffen sie auch diese Agilität der Organisation. Die Teamgröße und die Teamintensität, die ist ja durch KI anders jetzt. Du brauchst ja nicht mal 10 Leute. Du brauchst 2 oder 3. Die wirklich führen, ja. Und deswegen verbringen wir viel mehr Augenmerk, also jetzt im Wachstumsgeschäft, auf den Gründer, würde ich jetzt sagen. Das ist ganz extrem wichtig. Und bei größeren Unternehmen, also erstmal kannst du, glaube ich, nicht von People Debt sprechen, weil unsere gesamte Volkswirtschaft ist ja am Ende des Tages so, wie sie ist. Und Alex Karp spricht ja davon, der große Unterschied ist, hier hast du die Theorie, was KI eigentlich bewirken kann. Und hier ist die Realität, wie schnell es eigentlich wirklich umgesetzt wird. Und der Trick ist, wie kommst du jetzt von hier hin? Also wie schnell kommen wir von Praxis zu Theorie? Okay. Und da haben alle das gleiche Problem. Dass am Ende des Tages, egal ob du jetzt Universal Music, Warner Music oder Sony Music bist, du bist, wo du bist, ja. Und das ist eine so, und dann, sag ich mal, sind es ganz einfache Themen. Einige Themen ändern sich auch nicht. Meine Industrie hat eigentlich angefangen mit der Überzeugung, dass wenn du Unternehmer bist und selbst beteiligt bist, du anders denkst, als wenn du nur Mitarbeiter bist. Das Prinzip hat sich ausgeweitet. Früher hat man gesagt, du incentivierst irgendwie die Top 10% oder so und dann geht das schon. Heute das ganze Thema sozusagen von weit gefächerter Mitarbeiterbeteiligung, dass jeder irgendwie Unternehmer wird, ist viel wichtiger geworden. Also wir versuchen viel umfassender jetzt Leute zu Unternehmern auch zu machen, in größeren Unternehmen. Weil damit kriegst du diese Veränderungsbereitschaft hin. Weil die größte Problematik von dieser Alex Karpschen Matrix, wie kriegst du die Leute, die hier sind, nach oben, weil ihr Leben verändert sich ja auch. Du musst die Motivation intrinsisch machen. Erstmal ist es viel spannender, selbst Unternehmer zu sein, als nur Mitarbeiter. Zweitens hast du dadurch auch einen monetären Reward irgendwo. Und drittens muss dann irgendwie der Teamgeist, der ideelle Reward und so weiter, das ist dann die CEO-Skills. Jetzt habe ich über Motivation gesprochen, Skilling extrem wichtig. Wir können ja jetzt auch nicht erwarten, dass es wie Manna vom Himmel fällt, sondern ja, man muss den Leuten Training geben. So, und da gibt es natürlich strukturierte Programme, wie wir das machen. Das heißt, wenn wir in ein Unternehmen investieren, haben wir unsere Programme mit Entropic und anderen zusammen, wo wir denen auch die Hilfe geben, dass die Sachen dann gemacht werden, ja.
Kurzer Einschub als Frage, weil es mich gerade interessiert. Ich meine, die typische Haltedauer, die man so hört, wenn man sich Private Equity anguckt, ist ja 5 bis 7 Jahre. Mhm. So, jetzt komprimiert sich zum Beispiel die Anfangsphase etc. Verändert sich die Haltedauer oder Nein. bleibt die gleich und man macht einfach nur andere Sachen in den 5 bis 7 Jahren, um diesen Wert zu schöpfen?
Also das ist eine gute Frage. Der Durchschnitt der 5 bis 7 Jahre, der ist auch zyklisch. Aha. Also mit anderen Worten, wenn die Märkte richtig stark sind und du hast Rückenwind, dann sind es wahrscheinlich eher 3 bis 5. Aha. Und wenn du mal Gegenwind hast, dann sind es dann eher 5 bis 7. Also diese Phasen sind weniger strukturell bedingt, als sie eher über Kapitalmarktzyklen bedingt sind. Also da sehe ich jetzt nicht, dass KI da zu Veränderungen führt. Weil am Ende des Tages, wir machen das ganze Jahr, um irgendwie Altersvorsorge auch darzustellen. Und die Leute müssen ja für ihre Rente sparen. Und du musst sozusagen die Thesaurierung der Renditen über längere Jahre darstellen. Das heißt, kürzere Haltedauern sind gar nicht zweckführend, sondern das haben wir von Warren Buffett gelernt. Was der absolute Trick ist, ist, wenn du über 20 Jahre entsprechend jedes Jahr diese Ergebnisse hast und das thesauriert sich, ja.
Ich glaube, da muss man kurz erklären, für alle, die sich nicht auskennen, das liegt daran, dass ihr euer Geld, dass ihr, also ein Teil des Geldes, ja, auch viel investiert ihr ja selber als Firma, aber ein Teil des Geldes, das in eure Mittel fließt, von externen kommt und das sind häufig auch Pension Funds, genau, Rentenfonds etc. Das muss man kurz einmal dazu sagen, genau, falls jemand sich nicht damit auskennt. Und deswegen, am Ende ist euer Ziel für diese unter anderem Pensionskassen Geld zu verdienen, ja, dass die dann eben auch sichern können, dass sie die Rente auszahlen können. So. Könnte man jetzt über strukturelle Probleme sprechen, dass aus deutschen Pensionskassen zu wenig kommt? Weil wenn
da
du
kann
mir,
ich abendfüllend drüber reden.
Das denke ich mir, deswegen machen wir es nur kurz. Aber
ganz kurz, alle, die sagen, ich bin jetzt in der jungen Generation, habe ich eine Zukunft, sage ich, ihr habt eine große Zukunft. Weil jetzt haben wir die Tools. Die Leute erkennen jetzt, das ist jetzt vor 2 Jahren angefangen worden mit diesen kleinen Rentenreformen, wo dann jetzt auch, wenn die Leute was sparen, entsprechend da Zuschüsse kommen und so. Aber eigentlich muss es eine Flexibilisierung geben, wie es sie in Schweden gegeben hat, wie es sie in Australien gegeben hat, dass man selber letztlich über sein Leben teilhabt an diesen unglaublichen Produktivitätsschüben, die wir jetzt über KI sehen, ja, indem du Produktivität, Kapital irgendwo hast. Also du bist Unternehmer irgendwo und hast dein eigenes Startup, aber du kannst ja dann auch jetzt entsprechend, wenn du in unserer Branche investierst, dann teilhaben in dem Großen und Ganzen, was da entsteht. Viel besser, als wenn deine Alternative ist, dass du nur in DAX investierst, was halt im Zweifelsfall eine Ansammlung von eheren altmodischen Unternehmen ist, die nicht so gut und so stark wachsen wie entsprechend unsere Branche, ja.
Geht bei euch zum Beispiel, aber nicht bei jeder Private Equity Firma, weil ihr börsengelistet seid im Vergleich zu anderen.
Ja, aber das ändert sich. Was wirklich spannend ist, was passiert in unserer Industrie gerade? Du sagtest, unser Kapital, also die 750 Milliarden, die du nanntest, sind zum Teil von Externen, richtig. In der Vergangenheit waren die Externen große institutionelle Anlagekassen, also Rentenkassen oder Versicherungen, Staatsfonds. Heute macht das auf für Privatanleger. Das heißt, wenn jetzt hier Gründer ABC seinen ersten Exit gehabt hat und sagt, ich gehe jetzt wieder rein, mache mein zweites Unternehmen, aber ich nehme mal 10% von meinem Ergebnis und will das jetzt selber irgendwie investieren. Davon mache ich irgendwie 50% in DAX, 20% irgendwo in, was weiß ich, in Immobilien. Und dann kannst du sagen, okay, 10% will ich jetzt in Private Equity investieren. Brauchst du nicht die Aktie kaufen, sondern es gibt heute Produkte, wo du quasi mit investieren kannst in all dem, was wir tun. Quasi Co-Investment-Vehicle von Fonds. Das ist eine große Revolution und das ist gerade am Anfang noch, aber in den nächsten 20 Jahren wird das viel mehr kommen.
Kurzer Hinweis zu unserem Partner Volt for Work. Wenn ihr ein Team habt, kennt ihr den Moment. Mittagszeit, alle haben Hunger und irgendjemand muss 10 Bestellungen aufnehmen und rausfinden, wer was will. Mit Volt for Work fällt das einfach
weg. Jeder bestellt für sich, bekommt einen Link zur Gruppenbestellung und zur Deadline wird die Bestellung abgeschickt. Alles wird gleichzeitig geliefert und kommt alles zusammen an. Für mich geht es vor allem um den Teammoment. Zusammen essen ist unterschätzt, da passieren dann ja doch die echten Gespräche, wie auch an der Kaffeemaschine. Und das macht es einfach mühelos, das genau so hinzubekommen an einem normalen Dienstag oder an einem langen Abend, falls ihr eine Lounge vorbereitet. Und wenn ihr es fürs Team mal testen wollt, gerade gibt es 6 Monate Volt Plus kostenlos. Den Link dazu findest du unter unicornbakery.de/Volt. Volt schreibt man W-O-L-T. unicornbakery.de/Volt für 6 Monate Volt Plus kostenlos für die Firma.
Ich kenne einige, die da angefangen hatten mit diesen Produkten auf sowohl auf Venture Capital Seite als auch auf Private Equity Seite, wo in Deutschland zumindest sich die BaFin auch immer mal wieder ein bisschen quergestellt hat, bis das dann irgendwann mal funktioniert hat. Also auch da merkt man, dass es nicht immer gewollt ist, dass solche Liberalisierungen sofort funktionieren, sondern dass auch irgendwie Zeit braucht. Ist klar. Ja fair, weil am Ende eine neue Anlageklasse für generell erstmal breiter gesprochen die Privatpersonen verfügbarer werden. Und viele davon wollten sie auch irgendwie ab 100 Euro zum Beispiel machen. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht bei jedem Produkt richtig.
Genau. Gewisse Mindestgrößen muss es schon geben und das, aber das kommt jetzt.
Genau. Schon spannend, wie sich auch die Strukturen verändern. Die Frage ist ja dann sowohl, wie sich das bei Privatpersonen verändert, als auch, glaubt man, dass irgendwann diese Pensionskassen sich doch mal die, also in Deutschland zumindest die Beispiele aus anderen Ländern angucken und merken, hey, vielleicht ist das ein guter Weg. Wie schätzt du das ein, wenn du das gerade beobachtest? Also ich meine, ihr sprecht ja immer wieder mal mit denen, bin ich mir ziemlich sicher, weil irgendwie überlegt ihr auch.
Ja, es ist ein großes strukturelles Thema. Wenn ich mir die Zahlen mal vor Augen halte, ich glaube 10% dieser institutionellen Rentenkassen und so weiter in Amerika investieren heute in das, was du besprichst, also Venture Capital, Startups und so weiter. Das äquivalente Größenordnung in Deutschland ist 0,1%. Das heißt, wir haben also einen Faktor von 100. Das ist natürlich unglaublich. Auf der anderen Seite sehen wir einen Anstieg jetzt in den letzten 12, 24 Monaten von über 50% Anstieg. Also es bewegt sich gerade was. Aber das Produktivitätspotenzial, was du hast, wenn mehr in Innovation investiert wird und sozusagen produktive Kapitaleinsätze, ist riesig, ja. Und da ist viel gerade im Fluss in Europa, positiv, würde ich sagen.
Woher glaubst du, kommt das, dass sich das jetzt anfängt zu bewegen?
Erstens haben wir die Vorbilder. Also wie gesagt, die Australier haben mal vor 25 Jahren oder so Superannuation gemacht. Das heißt, ihren gesamten Menschen gesagt, von eurem Gehalt geht jetzt 2% runter. Und das wird gebündelt und das wird professionell investiert. Und das ist jetzt nach diesen 25 Jahren zu solchen Größenordnungen angewachsen, auch ohne Risiko eigentlich, dass jetzt alle sehen, dass das ein Riesenvorteil ist. Schweden genau dasselbe. Also erstens gibt es die Vorbilder. Das zweite Thema ist, ohne Druck geht nichts, dass jetzt auch wirklich komplett klar ist, dass unser Altersvorsorge System so nicht mehr zukunftsfähig ist und die junge Generation irgendwann mal anfängt auch entsprechend zu sagen, so geht's nicht, ja. Wir müssen ja auch eine Perspektive irgendwo haben. So, das heißt, du hast auf der einen Seite die Vorbilder, also man weiß, wie es geht, und auf der anderen Seite gibt es eine ganz klare Generation, die einfordert, ich will aber die Mittel haben, die andere haben, um entsprechend ein würdiges Alter auch zu leben.
Das heißt, wir sehen diese Veränderungen, dann verändert sich ja gerade viel gleichzeitig. Wir haben über technologische Veränderungen gesprochen, wir haben jetzt über, auch das ist ja eine wichtige Veränderung, wo die Gelder kommen und wie auch das auch gesellschaftlich, das irgendwie relevanter wird, die Frage zu klären, inwiefern können wir Rente sichern und über welche Wege. Ja, dann haben wir immer noch eine politische Lage und eine geopolitische Lage, die sich verändert.
Ja.
Welchen Einfluss hat die gerade, jetzt zoomen wir sehr weit raus, ne, aber welchen Einfluss hat die gerade auf die Rolle von Europa und Deutschland, deiner Meinung nach?
Also wir erleben gerade also ich weiß noch genau, als ich gegründet habe, da waren wir 10 Jahre nach dem Mauerfall. Wir haben dann 10 Jahre gehabt nach dem Mauerfall, wo wir sozusagen in dem unglaublichen Bewusstsein gelebt haben, es gibt eigentlich nur ein Modell, das funktioniert, das ist unsere westliche Gesellschaft, Gründung geht nur eine Richtung, großartig. Und dann haben wir alle gegründet, die Kapitalmärkte waren noch nicht so ganz erfahren und dann ist es auch mal wieder gekracht. Aber auch in den 2000ern, gut, dann gab es September 11, dann hat man das ganze Problem des Terrorismus irgendwie besser verstanden. Dann gab es 10 Jahre wieder Boom. Dann haben wir die Weltfinanzkrise gehabt. Dann haben wir die Droge genommen, nämlich dass wir danach die Nullzinsenpolitik hatten. Das heißt, wir haben dann ab 2009 für fast 15 Jahre eigentlich ohne Zinsen irgendwie gelebt. Das heißt, man hat die Illusion geschaffen, Kapital war umsonst. Dann kam der Kater von 22 jetzt bis 25, wo die Zinsen hochgingen, die Normalisierung kam wieder, dass man irgendwie auch für Kapital irgendwie bezahlen muss. Und dann kam die Pandemie. Danach kam wieder die Droge, weil die Staaten im großen Stil Geld gedruckt haben, um entsprechend die Folgen abzumildern. Und jetzt sind wir in dieser Phase, Weltfinanzkrise vorbei, Pandemie ist vorbei. Wir erinnern uns eigentlich nicht mehr wirklich an, was den Mauerfall bewirkt hat, nämlich was sind die wirklichen Stärken unseres Systems. Und jetzt sind wir orientierungslos so ein bisschen. Vor allem auch, weil unsere Vorbilder, die wir immer gehabt haben, selbst beliebiger geworden sind. Ja, also man führt Zölle ein, wo es nie Zölle gab. Man wird stärker auf einmal in Wirtschaftszweigen wie der Automobilindustrie, wo man vorher noch weit, weit zurück war. Also die Gewissheiten verändern sich so rasant, dass der Ausblick auch super spannend ist. Und dazu kommt dann die KI noch, was ja wieder alles ändert, weil die Grundlage letztlich von Technologie sich ändert. Deswegen würde ich 2 Sachen sagen. Erstens, Zölle kommen und gehen, Zinsen gehen hoch und runter, damit können wir alle umgehen. Viele Leute, also in meiner Industrie sind irgendwie 92% der Leute erst dazugekommen, als es noch keine Zinsen gab, also ab 2009. Ich erinnere mich noch dran, ich habe ja ein bisschen länger das jetzt gemacht. Es war völlig okay, wenn du 5, 6, 7% Zinsen hattest, irgendwie gute Investitionen zu finden. Ich werde immer daran erinnert von meinen Gründern, dass die angefangen haben, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als Inflation irgendwie, ja, weil 16% war und dann gab es den Irakkrieg. Und am Ende ist die Message, du kannst immer gute Unternehmen gründen, du kannst Investitionen machen in jedem Umfeld. Da, wo ich eher mein Augenmerk, und das ist der zweite Punkt, drauflegen würde, ist einfach KI. Weil das ist fundamental transformierend. Denn wenn ich als Unternehmensgründer weiß, dass diese KI es mir viel besser ermöglicht, Märkte zu innovieren, Produkte in den Markt zu bringen, aber auch wissen muss, dass mein Wettbewerb sehr viel schneller ist, dann ist es etwas, was sehr viel schwieriger ist, als wenn alle irgendwie mit Zöllen zu tun zu haben, ja. Den letzten Punkt, den ich sagen würde, und das ist sozusagen ein Wort des Optimismus, was Europa angeht. Es ist nicht so, dass Europa abgehängt ist oder keiner sich mehr für Europa interessiert. Aufgrund dieser ganzen Kapriolen ist es jetzt so, dass eigentlich Europa interessanter geworden ist. Also die Leute wollen eigentlich eher global gesehen diversifizieren. Natürlich ist Amerika immer noch der wichtigste Standort für Investitionen und für Unternehmensgründung und so weiter. Aber ja, im Zweifel machst du jetzt nicht 80% da, sondern nur noch 70%, ja, und die 10% gehen irgendwie jetzt hierher. Und das Potenzial ist hier.
Was man ja auch immer wieder hört, sind so Claims wie zum Beispiel Deutschland, wo man ja sagt, okay, wir könnten uns eigentlich mal darauf wieder besinnen, wo wir eigentlich herkommen.
Genau.
Auch viel Industrie, viel Innovation, einfach weil wir Erfindergeist haben,
ja.
Patente und hier und da. Dann gab es irgendwie so diese Storyline von, hey, in KI wurden wir schon komplett abgehängt, das wird alles nur in den USA gemacht. Jetzt kommt es gerade wieder so ein bisschen zurück, weil Robotics ein bisschen kommt. Was glaubst du denn, wo sich Deutschland hinentwickeln sollte, könnte, müsste, um stark zu bleiben? Ich will nicht sagen, dass wir es nicht sind,
ja,
aber um stark zu bleiben und die Position vielleicht auch ein bisschen auszubauen.
Also, wir haben gar kein Problem, Top-Ideen zu haben, Top-Patente zu haben, Top-Forschung zu machen, Top-Menschen zu haben. Wir müssen nur wieder an uns glauben, auch aus diesen Patenten, Ideen, Menschen, Ideen größere Unternehmen bauen zu können. Einfach mal machen. Und was ich bewundere, sind Unternehmer wie Daniel Ek, der nicht nur Spotify gegründet hat, sondern dann hat er mit Helsing weitergemacht. Dann Nico Herf. Und jetzt hört man, kommt noch das Nächste. Das ist genau das, was Deutschland braucht. Hier haben wir auch gute Beispiele hier von Unternehmensgründern, die weitermachen und neue Sachen gründen. Aber je mehr davon kommt, desto mehr glaube ich auch an Deutschland. Was braucht Deutschland? Selbstverständlich hast du recht, dass jetzt alle realisieren, okay, es ist ja nicht nur Bits, was AI ausmacht, sondern du hast halt auch die Atoms. Und die Leute, die die Daten haben, die das Industrial Heartland haben, die industrielle Basis zu Hause haben, hätten eine große Möglichkeit. Also ich bin zum Beispiel gespannt jetzt, Neurorobotics, hört man, wird jetzt eine relativ große Finanzierungsrunde umsetzen und ankündigen. Und das heißt, wir hätten nicht nur mit Helsing, sondern auch mit Neurorobotics zwei der größten, wenn nicht die größten Finanzierungsrunden in Deutschland jetzt hier gesehen in Europa in der derzeitigen Phase. Es ist ein Hoffnungsschimmer, den wir da sehen, ja. Also das ganze Thema Industrial AI, Robotics, absolut, ja, ist eins der großen jetzt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, der Kapitalbedarf insgesamt global steigt ja extrem. Mhm. Wir sehen absolut massive Finanzierungsrunden, egal wo wir rechts und links gucken. Mhm. Alleine was wir bei Anthropic und, und OpenAI oder SpaceX an Bedarf sehen, was da reinrutscht. Dann auch, wenn wir uns angucken, was für Börsengänge ins Haus oder ins Land stehen, die wirklich auch auf also zumindest erstmal auf dem Papier sehr viel Kapitalbedarf haben, wie der sich dann ausgleicht. Da fragt man, also es gibt schon Leute, wenn ich auf LinkedIn gucke zum Beispiel oder irgendwann mal so ein bisschen Headline-Reading betreibe, die sich fragen, wo soll das ganze Geld eigentlich herkommen und wo bleibt auch das Geld für große Runden in Europa und wie setzt sich das zusammen? Bist du der Meinung, dass einfach insgesamt wieder mehr Kapital in den Markt kommt? Weil grundsätzlich, es war ja jetzt lange nicht so, dass du die bestehenden Beteiligungen immer gut veräußern konntest und Liquidität in diesem ganzen Venture Capital, ja, aber auch Private Equity war. Und die Frage ist, das hat sich jetzt nicht von jetzt auf gleich geändert.
Also ganz wichtige Frage, denn ich bin ja Unternehmer der ersten Stunde gewesen am neuen Markt. Und am Ende des Tages ist die Dotcom-Bubble irgendwie zusammengebrochen, weil der riesige Kapitalbedarf, den es gab, nicht mehr gedeckt werden konnte. Die Leute haben auch angenommen damals, es gab unendlich viel Kapital und wenn ich jetzt boo.com bin, dann ist egal, ob ich jetzt meinen Cashburn nochmal verdreifache. Ich muss einfach nur schnell sein. Der große Unterschied zu heute ist, dass die Kapitalerfordernisse, gerade auch der Hyperscaler, also diejenigen, die KI jetzt richtig gepusht haben, von Unternehmen geleistet wurden, die riesen Free Cashflows haben. Also reden wir von Google, reden wir von Amazon, reden wir von, gerade die großen, ja, Apple, die auf einmal angefangen haben zu sagen, jetzt nehme ich mal meine Free Cashflows und investiere in die Zukunft von AI. Was spannend ist, ist, dass da auch der ein oder andere Telekom eine Rolle spielt. Also wenn ich mir anschaue, die Deutsche Telekom hat ja auch Milliarden von Free Cashflow und kann es sich durchaus auch erlauben, beizusteuern. So, jetzt kommt die Frage, jetzt haben alle erkannt, Schnelligkeit ist wichtig. Das ist irgendwie physisch auch begrenzt. Das heißt, wer mehr entsprechend investieren kann, hat auch einen Vorteil. Das heißt, jetzt das Race hat sich beschleunigt und jetzt kommt diese Phase zum Abschluss, die wir seit vielen Jahren gehabt haben. Ich habe ja eben ausgeführt, dass wir sozusagen diese Niedrigzinsphase hatten. Dann kam die Pandemie am Schluss von dieser Phase, wo auf einmal die Euphorie wieder da war. 2021 Riesenschlagrate von Börsengängen und von Liquidität. Und seitdem ist sozusagen die Katzenjammerphase. Ja? Das große private Finanzierungsrunden sind noch möglich, aber am Ende des Tages gab es nicht wirklich große Börsengänge. Aha. Und jetzt wird das Fenster wieder aufgemacht und es wird jetzt getestet werden mit SpaceX, mit OpenAI, mit Anthropic, ob grundsätzlich die Public Capital Markets wieder da sind für große Liquidität. Das wissen wir noch nicht. Das kann ich dir nicht sagen, ob das so sein wird. Ich glaube, dass es eine gute Chance gibt, weil SpaceX und Anthropic sind sehr solide Unternehmen, wenn man sich die Umsätze anguckt und die Wachstumsraten. Und was meine Erfahrung mir sagt aus vielen Jahren ist, wenn das funktioniert, dann löst sich sozusagen dann dieser Stau auf. Weil was passiert ist ja, dass es eine Verstopfung gibt. Und die Leute, die viel investiert haben in den letzten 10 Jahren, entsprechend natürlich erstmal Ergebnisse sehen müssen, um wieder reinvestieren zu können. Aber dass uns das Hoffnung geben sollte, ist Folgendes. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Asien. Das heißt, und übrigens auch in einer schrumpfenden Gesellschaft, ne? Also das ist ja, wovon Elon Musk immer gesprochen hat. Das größte Problem, was wir weltweit haben, ist nicht irgendwie, dass KI uns über biologische Waffen um die Ecke bringt, sondern ist, dass wir selber nicht mehr wachsen, weil die Geburtsraten weltweit entsprechend außer Afrika komplett kollabieren. Das heißt, du wirst immer weniger Menschen haben, aber du hast Riesenvermögen, die überall noch sind. Das heißt, das Kapital ist da. Und es wird natürlich in der alternden Gesellschaft entspart, aber es wird erstmal investiert werden. Das heißt, der Anlagedruck von, wir sprachen gerade über Pensionskassen und Versicherungen und so, der ist ja riesig. Das heißt, was jetzt passieren muss, ist, dass das Anlagekapital, was da ist, das Anlagekapital, was benötigt wird, was wir gerade sprachen über entsprechend kapitalhungrige KI-Skalierung und so, dass sich das irgendwo trifft. Und wo eine Verstopfung im System war, ist, weil wie Venture Capital oder Wachstumskapital nur von geringen Anteilen von dem Pensionskassen und so weiter gezeichnet wurde, gab es da bisher natürlich eine Verstopfung. Wenn das jetzt aber in die Börsen geht, dann ist es auf einmal breit zugänglich auf einmal, ja.
Auf der einen Seite kommt mehr Kapital wieder zurück, hoffentlich auch in den Mengen, die wir brauchen, dass wir das, was du gerade sagst, weiterführen können. Gleichzeitig kamen auch immer mehr Player auf den Markt, die gesagt haben, wir investieren für dich das Geld. Ja. Sei es Venture Capital Fonds, sei es Private Equity Fonds. Als Gründer ist es manchmal, glaube ich, schwierig, so ein bisschen zu differenzieren, mit wem will ich eigentlich die Reise gehen. Und für euch ist ja auch manchmal, ihr guckt euch den Markt an, guckt euch ein Target an, seht, ah, der und der und der war dabei und die wollen auch noch irgendwie mitspielen und so weiter und so fort. Wie würdest du als Gründer diese ganze Flut, sage ich jetzt mal, ein bisschen frech, aber an neuen Venture Capital Firmen und aber auch neuen Private Equity Firmen bewerten?
Also das ist eine extrem gute Frage. Und da kann ich, glaube ich, auch erklären, ich kriege oft die Frage, Mensch, du warst doch so unternehmerisch, du warst Gründer, du hast alles auch sehr früh in deinem Leben schon versucht gehabt und jetzt bist du auf einmal 25 Jahre in derselben Firma. Ja, bin ich, weil ich nämlich genau glaube, dass die Antwort auf deine Frage ist, dass es eine absolute Konzentration von interessanten Investoren gibt. Du brauchst eine Handvoll. Das ist kein Zufall, dass in Amerika die erfolgreichsten Unternehmen, da ist halt Benchmark dabei und Sequoia ist dabei, sind wenige Firmen. Und dasselbe gilt auch in meiner Branche. Du bist heute als guter Gründer besser beraten, mal sich umzuhören von den erfolgreichen Unternehmern, die du kennst oder die ein bisschen weiter sind schon, mit welchen Angels haben die denn gearbeitet? Und dann kommt danach dann die Frage, mit welchem Wachstumskapital oder mit welchem Private Equity haben die gearbeitet. Und man wird rausfinden, Angels, Wachstumskapital und auch Private Equity sind eine Handvoll. Du brauchst nicht mehr als drei Hände. Und da musst du halt irgendwie reinkommen da, ja. Aber wie gesagt, Get Your Guide, Johannes Reck. Über Keith Kohlen. Keith Kohlen war bei den wesentlichen Unternehmen drin und mein Johannes hat seine Firmen sehr bewusst ausgesucht. Ich bin da seit 10 Jahren jetzt drin. Und Man kennt sich in dieser Community, das ist dann auch kein Geheimnis, aber ich glaube, dieses Vertrauenskapital ist extrem wichtig. Und ich bin da aus Erfahrung gewachsen, ein Skeptiker von Leuten, die komplett neu reinkommen. Es ist besser, du setzt auf das, was schon länger da ist, was die Erfolgsrate hat, was die gerade auch Erfahrung hat, entsprechend in solchen turbulenten Märkten entsprechend erfolgreich zu sein. Und du hast noch einen anderen Punkt. Der andere Punkt ist, da wir heute nicht mehr so viel, wie gesagt, da du KI hast, brauchst du am Anfang die richtigen und dann baust du erstmal und dann am Ende brauchst du auch jemand richtigen mit ziemlich viel Kapital. Und der Mittelbau wird irgendwie rausgeschnitten, ja. Deswegen ist halt diese Selektion so wichtig, weil wenn du meinetwegen Benchmark am Anfang drin gehabt hast, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du am Ende dann jemand wie uns dann reinholst, ja. Also quasi diese Signaleffekte sind extrem wichtig.
Ja, wenn das Lustige ist, das sagt sich auch immer so einfach, ne? Und dann gleichzeitig gibt es so viele Firmen, die immer davor stehen, so I will run out of money.
Ja.
Ich muss Geld herbekommen. Klar. Und dann stehen die mit dem Rücken zur Wand und es ist vielleicht nicht die Brand, vielleicht nicht die Person, die sie haben wollen oder nicht genau die Konditionen. Ja. Und man will ja dann auch nicht einfach den Laden hops gehen.
Ich habe den größten Respekt. Ich war selber Unternehmer vor diesem Punkt, dass du einfach überleben musst. Absolut richtig. Aber deine Frage war ja im Idealfall, wenn ich wählen könnte, wie würde ich das machen? Ne?
Ich kritisiere nicht deine Antwort. Ich versuche nur mit denjenigen zu sympathisieren, die gerade nicht in der Lage sind, das entscheiden zu können und versuche dann auch nur aufzuzeigen, dass wir hier manchmal über Idealszenarien sprechen, das Realszenario ein anderes sein könnte.
Aber ich glaube, wie du auch idealerweise managen kannst, dass du nicht in einem Notszenario endest, sondern in einem Idealszenario irgendwie, ist halt von Anfang an diszipliniert zu sein. Lieber ein bisschen mehr Kapital aufzunehmen am Anfang mit den richtigen Leuten. Zweitens vermeiden, dass du sozusagen diese Heizdüsen, ja, die dann wirklich deine Bewertung ins Unendliche pushen und dann auch relativ schnell wieder weg sind, wenn es nicht gut läuft, verhinderst und dann auch in deiner Strategie guckst. Das ist ja das große, der große Vorteil von KI. Cashburn ist halt eine wichtige, Kennziffer. Da muss man halt sehr gut auch mit und smart auch mit umgehen, ja. Die kann man ja auch so verändern, dass man nicht im Notszenario landet, sondern im Idealszenario ist. Das ist wie beim Surfen, ja. Wenn die Welle da ist, surfen, und wenn sie nicht da ist, dann lieber noch ein bisschen warten.
Ja, am Ende muss man das Gegenteil machen von dem, was während Corona passiert ist, einfach Menschen auf Probleme werfen, sondern zu überlegen, wie kann man die Sachen jetzt besser bauen. Und natürlich, wenn ich heute von null anfangen kann, so, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich von Sekunde eins an die ganzen Sachen KI-basiert direkt mitdenken. Und wenn ich jetzt mittendrin stecke, ist die harte Realisierung, die man, glaube ich, haben muss, dass man viele Sachen neu denken muss oder neu so bauen muss, dass sie KI-basiert mitskalieren können. Weil wenn ich es nur über Menschen weiter skalieren lasse, das als Modell gegen den Wettbewerb, der jetzt losläuft oder mit mir auf derselben Stelle ist, aber mehr Richtung KI geht, nicht mithalten kann.
Genau.
Eine Sache, die ich gerne immer diskutiere zuletzt, ist so meine Auffassung und Wahrnehmung ist, Momentum generieren ist viel leichter geworden mit KI.
Aha.
Substanz generieren und wirklich aufbauen, sobald ich Momentum habe, ist deutlich schwerer geworden.
Mhm.
Wie nimmst du das wahr?
Ein wichtiger Bestandteil für Teamperformance ist natürlich auch Ernährung und Trinkverhalten von Mitarbeitenden. Und ich bin der Meinung, Zucker sollte aus den Büros fliegen, schnelle Kohlenhydrate sollten aus den Büros fliegen und es sollte gesunde Alternativen geben. Und das ist meiner Meinung nach Chefsache. Wir haben bei uns im Büro More Nutrition, also von Christian Wolf, ursprünglich gegründet, als inzwischen ja auch Billion-Dollar-Company, machen einige 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Und die haben Iced Coffees, also Proteinshakes mit Koffein oder auch Matcha oder Sirup, so kleine Fläschchen, die du mit ins Wasser machen kannst, dass es nach allen möglichen Sachen schmeckt. Ballaststofflimonade anstatt irgendwie zuckerhaltigen Getränken, Proteinriegel, die aber sehr gut schmecken. Ich habe mit Christian gesprochen und dem More-Team und unser Gedanke war, hey, vielleicht sollten wir für Großbestellungen eine Incentive machen. Grundsätzlich funktioniert More so, sonntags gibt es eine Aktion, es kommen neue Produkte, dann gibt es einen Aktionsrabatt und den sollte man immer mitnehmen, wenn man die Sachen ausprobieren will oder in größeren Mengen bestellen möchte. Gleichzeitig dazu gibt es mit dem Code UNICORN 15% auf alles andere, gilt aber erst auf einem Bestellwert von 500 Euro. Was natürlich bei einem Team von über 10 Leuten relativ schnell der Fall ist und das hält dann zwar auch eine Weile. Bei uns, manchmal sind die Sachen auch schnell weg, muss man sagen. Gerade Riegel sind sehr, sehr beliebt, aber ich glaube tatsächlich, dass das zu mehr Wohlbefinden im Team führt, generell einer besseren Leistung, weil du weniger so mittagstief und andere Sachen hast, wenn du deine Ernährung und dein Trinkverhalten steuern kannst. Und ich merke es bei mir selber, ich freue mich auch, dass wir die Sachen im Büro haben. Kann ich sehr empfehlen. Ich würde es einfach mal ausprobieren an eurer Stelle. Code UNICORN, ich kann einen Link in die Beschreibung packen und dann ab 500 Euro Bestellwert ist es tatsächlich der größte Rabatt, den du für Großbestellungen überhaupt bekommen kannst.
Also, wir sprechen gerade genau darüber, weil wir sehen diese Zyklen von Momentum und dann kommt die große Begeisterung, aber irgendwann ist die Welle dann weg. Und das ist genau der Punkt. Die Substanz kann in verschiedensten Schattierungen kommen. Also, wenn ich mir zum Beispiel Helsing angucke, so, Riesenbegeisterung. Ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass Defense Tech extrem wichtig ist, jetzt um unsere Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Und die Produktzyklen dort werden nun wirklich auch im Ernstfall gerade in der Ukraine geprüft. Wenn jetzt dieser Krieg mal vorbei ist, wird dann die Frage kommen für all die Drohnenhersteller, wo ist denn da die Substanz? Ja, da kannst du jetzt die Substanz darstellen, weil du es wirklich mal getestet hast. Also mit anderen Worten, deine Frage zu beantworten, ja, es ist schwieriger, aber sucht euch den Testcase, sucht euch den Beweis. Ein kleinster Beweis ist besser als kein Beweis.
Ich meine das sogar zusätzlich zu dem Beispiel, das du nennst, auch mit, ich kann heute sagen, Claude, bau mir dieses Produkt. Ja. Dann gehe ich zum Kunden und ich mache vielleicht relativ schnell, weil gerade, also der Gründer von Peak AI, die machen jetzt 10 Millionen AI, also vielleicht ein bisschen zu klein für euch, aber hat man zu mir gesagt, so ganz ehrlich, gerade in diesem KI-Suchmaschinenoptimierungsmarkt, es ist jeder im Markt, jeder will kaufen. Es ist nicht wie bei der typischen Softwarefirma, nur wenn mein Contract endet mit meinem aktuellen Anbieter, dann will ich kaufen. Es ist nicht ein Subset, das im Markt ist, sondern jeder ist im Markt. Und deswegen, du schaffst es schon irgendwie eine Million oder zwei Umsatz zu machen, wenn du das einen Markt hast, der gerade wirklich am Suchen ist. Aber dann ein Produkt zu bauen, was sich nicht, also vor allem wenn du Vibe-codest und dann irgendwie nicht die technische Infrastruktur von vornherein mitdenkst oder das Denken quasi nur an das KI-Modell aus. Skaliert auf
100 Millionen ist eine andere Frage.
Genau, und dann kommt halt der Punkt so,
dann will ich eine Implementierung machen. Mhm. Mir fliegt das erstmal auseinander und irgendwie alle Kunden sagen, hey, das funktioniert gerade nicht mehr.
Genau.
Und ich kann es nicht mal beantworten, weil wir die technische Infrastruktur zum Beispiel nicht gebastelt haben. Ich glaube, da liegt ein Riesenrisiko aus dieser Schwelle von 1 auf 10, 10 auf 100.
100%.
Die aber anfangs gar nicht auffällt.
Die Herausforderung war früher in der Tat, auf diese 10 Millionen ERA zu kommen oder 5 Millionen. Und danach lief es dann schon. Heute ist es genau andersrum. Exakt, ja. Weil du kriegst es vielleicht, aber dann, wie kriegst du es wirklich jetzt skaliert auf das 100x-fache, ja. Die Drohne ist ein gutes Beispiel, weil es ist irgendwie verbildlicht, aha, ja. Fliegt das Ding jetzt oder nicht, ja. Und so ähnlich ist es auch in den Anwendungsbereichen, die du gesagt hast. Absolut, ist schwierig, ja. Ich warne auch davor, dass alle glauben, jetzt KI, Serial-KI-Founder zu werden. Mhm. Schwierig, ja. Da ist dann am Ende des Tages die Auslese am Ende sehr brutal.
Daran anschließend die Frage, die ich stellen wollte. Was würdest du sagen, ist heute noch Defensibility, Burggraben etc., der dann wirklich ausmacht, ob eine Firma überlebt oder nicht?
Ja gut, es hängt viel von Daten ab. Ne? Mhm. Also an Neural Robotics würde ich jetzt glauben, weil sie gerade ihre Roboter über Bosch und Schaeffler auch trainieren. Ja, sowas, ja, das ist sehr spannend. Wo du irgendwo Zugang auch zu proprietären Daten irgendwie hast, diese Absicherung irgendwo auch schaffen vor Kopier.
Was bedeutet das für Softwarefirmen?
Sehr differenziert. Wie gesagt, du hast auch dort Beispiele von Leuten, die den Zugang haben zu proprietären Daten, die so einfach jetzt nicht replizierbar sind. Und dann gibt es Brot- und Butter-Anwendungen, die relativ schnell ersetzbar sind. Ich glaube, wir sehen gerade bei SAP, die sagen, so einfach könnt ihr jetzt die Daten jetzt nicht zugänglich machen. Schwierig, weil der Kunde irgendwann sagt, das sind aber meine Daten, ja. Also man muss schon wirklich über diesen Mode, wie die Amerikaner sagen, also diese Absicherung, was sind jetzt die Sachen, die mich wirklich von KI irgendwie abgrenzen, sehr, sehr, sehr intensiv nachdenken, um dann Überlebenschance zu haben.
Was ich bei SAP spannend finde, ist, dass sie jetzt relativ offensiv angefangen haben, in die besten KI-Firmen in Deutschland zu investieren, mit N8N, mit Parloa etc.
Genau.
Dann frage ich mich wieder, was bedeutet das für die KI-Firmen, wenn die relativ früh Strategen mit an Bord nehmen und so wachsen die dann groß? Werden die, versuchen die quasi eher auf einen Exit hin zu optimieren? Jetzt gar nicht auf Parloa und N8N bezogen, sondern mehr so, würde man wollen, dass die aufgefressen werden oder sollen die selber versuchen, so groß zu werden, dass sie halt ein Standalone-Case werden?
Also jetzt sprichst du natürlich eins der wirklich spannendsten Themen an. Der Unterschied zwischen der europäischen Gründung à la Olli Samwer und der amerikanischen Gründung à la Mark Zuckerberg, wo der eine das Ziel hat, Weltfirma oder Daniel Ek, und der andere sagt, ich will irgendwie nur schnell verkaufen. Ich glaube, wir sehen hier schon ein Umdenken in Europa. Also ich bin sehr beeindruckt von Helsing zum Beispiel. Ich glaube, die würden sich jetzt nicht unbedingt verkaufen wollen an jemand, der sie kaufen. Da wird sicher viel Interesse in Interessenten haben. Aber das ist ja gerade die große Chance auch. Wenn du ein skalierendes Produkt hast mit einem Mode, wie ich es genannt habe, dann kannst du das auch alleine schaffen. Ich glaube, man sollte das respektieren. Du sprachst gerade vom Überleben, dass jemand auch Strategen als Kapitalgeber reinnimmt, solange halt in der Governance klar abgegrenzt wird, wie viel Mitspracherechte die haben und du weiterhin unabhängig bleibst. Ich hoffe, dass diese Gründer aufgrund ihres Erfolges weitermachen werden. Ich glaube, jeder weitermachende Gründer ist für uns eine Riesenbereicherung, ja.
Ich meine, es gibt so viele Beispiele. Ne? Dann hast du jetzt ein Aleph Alpha mit Cohere, die da zusammengegangen sind und dann war Cohere, oder? Nicht, dass ich das falsch sage.
Richtig.
An sich großer Deal auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Gesamtbewertung irgendwie 20 Milliarden oder ähnliches. Wobei zwischendrin Aleph Alpha mal medial auseinandergenommen wurde. Und da finde ich tatsächlich auch ein gewisses Problem, dass relativ schnell die Wahrnehmung in den Medien getrieben wird, wenn man irgendwie einen Fehler findet bei einer Firma, dass das direkt schon vorm Ausstehen würde. Wenn du dann irgendwie mit Insidern sprichst, dann ist das jetzt inzwischen ein sehr solider Case geworden, ein sehr guter Deal geworden für viele. Und die mediale Wahrnehmung ist immer noch, dass das ein komplettes Versagen gewesen sein könnte.
Also wir neigen in Europa, gerade in Deutschland auch dazu, in der Tat uns runterzureden. Unternehmertum muss zelebriert werden. Jeder Unternehmer kann echt stolz darauf sein. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn du alleine im Büro sitzt mit einem Telefon und nicht weißt, wie du morgen entsprechend das finanzierst, dass du dein Produkt herstellst. Das ist großartig. Es geht nicht immer gerade nach vorne, das geht auch mal zur Seite oder nach hinten. Das ist so. Ich glaube, dass wir in einer ganz anderen Situation heute sind, als wir vor 25 Jahren waren. Es gibt jetzt eine Gründer-Community, die in der zweiten, dritten, vierten Gründung schon ist. Es gibt Angels, die helfen können. Und es kann die Ambition geben, auch, das haben wir mit Spotify gesehen, Trade Republic ist ein anderes gutes Beispiel, Helsing habe ich genannt, wo aus Europa heraus auf einmal wirklich große, große Firmen, ob das jetzt paneuropäisch oder Weltfirmen sind, gebaut werden können. Und ich hoffe, dass diese Ambition weiterhin auch umgesetzt wird. Es ist völlig okay, wenn jemand sagt, weißt du was, jetzt mache ich einen Schlussstrich und nimm das Kapital, was ich irgendwie hingekriegt habe und mach wieder eine Gründung, ist auch okay.
Ich meine, in Deutschland haben wir lange irgendwie gebraucht, um irgendwie Deckercorns zu bauen, also ja. Firmen, die 10 Milliarden wert sind. Jetzt kommt das immer wieder, also so man sieht hier und da so eine Runde, die das möglich macht. Was glaubst du, braucht es, dass Deutschland in Zukunft auch noch größer denken kann und noch mehr so, nicht dass Größe allein entscheidend ist, so wenn wir auf eine Zahl gucken von 100 Milliarden. Aber so um Companies zu bauen, die in diese Richtung gehen, muss man ja doch schon einiges richtig machen. Es müssen sich Dinge verändern. Welche Rolle dabei spielt Kapitalzugang? Welche Rolle dabei spielt Mindset? Welche Rolle dabei spielt Talent? So, wie würdest du das einordnen?
Du hast gerade meine Frage schon beantwortet, weil die Antwort ist, alle drei Themen sind extrem wichtig. Kapitalzugang haben wir gerade schon drüber geredet. Klaus Hommels hat zu Recht über viele Jahre auch bemängelt, dass entsprechend nicht das Kapital so zur Verfügung steht, wie es in Amerika zur Verfügung steht, um diese Skalierung hinzukriegen. Und dass es halt nun mal sehr viel schwieriger ist, ein Aleph Alpha zu finanzieren als ein OpenAI. Aha. Da hat er recht, das ändert sich aber gerade. Gut, ändert es sich jetzt vielleicht so schnell, wie es andere möchten, wie er es möchte, vielleicht nicht, aber zumindest geht es in die richtige Richtung. Also das, sag ich mal, Haken dran, mehr Kapital gibt's. Der zweite Punkt ist der Wille. Das ist extrem nachvollziehbar, wenn jemand entsprechend sagt, pass mal auf, du kriegst hier mal die coole Milliarde, gut ist und du wirst jetzt SAP. So, das ist halt dann der Mindset, ne? Da Nein zu sagen. Heute, wenn du heute Instagram- oder YouTube-Gründer fragen würdest, habt ihr heute, seht ihr das heute auch noch so, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt, an Meta zu verkaufen, würden die dir wahrscheinlich sagen, bisschen früh, ja. Auf der anderen Seite ist es nun mal halt so, mir hat mal Demis Hassabis gesagt, am Ende des Tages, die 500 Millionen, die er damals erlöst hat für DeepMind, darum ging es ihm gar nicht, sondern er brauchte letztlich diese tiefe technische Ressourcenverfügbarkeit, um entsprechend DeepMind im AI-Wettbewerb irgendwie mithalten zu können. Würde das heute anders machen, jetzt wo Anthropic und OpenAI an die Börse gehen und es mehr Kapital gibt, weiß ich nicht. Er ist bei Google, glaube ich, sehr glücklich. Aber du brauchst Mindset, du brauchst Kapital und brauchst vor allem auch Leute mit Durchhaltevermögen. Das, was am meisten unterschätzt wird von Leuten, die es noch nie gemacht haben, ist, wie einsam das sein kann, wenn du am einen Tag Unternehmer des Jahres bist und am anderen Tag stehst du kurz vor dem Kollaps. Ich habe bei Venture Park damals 70 Leute irgendwie eingestellt, Finanzierungsrunde von Goldman, IPO wurde vorbereitet und dann, was weiß ich, 6 bis 12 Monate später musste ich jeden Einzelnen wieder rausschmeißen, das Geld zurück an die Investoren geben und entsprechend den Laden abwickeln. Das ist eine sehr einsame und sehr harte Erfahrung, ja. War es die beste Erfahrung meines Lebens? Ja, weil ohne das könnte ich jetzt nicht so investieren, wie ich es heute mache und die Gründer so verstehen und auch helfen, ja.
Wie gehst du mit Rückschlägen um, wie sowas wie Venture Park und dann in anderen Formen natürlich verlorene Deals, Wetten, die nicht aufgegangen sind, Personalentscheidungen etc. Wenn du merkst, hey, ich war davon überzeugt, das ist das Richtige und es ist komplett anders
gekommen. Tief in sich gehen und daraus und davon lernen. Extrem, jeder Rückschlag, jeder Fehler ist eine riesen Gelegenheit, davon zu lernen und daraus Schlüsse zu ziehen. Ich habe 2009 mit Bertelsmann zusammen den Wiedereinstieg in die Musikbranche gewagt, mit BMG damals, den größten unabhängigen Musikverlag aufgebaut, wo alle gesagt haben, ihr seid komplett durchgedreht. Musik, ja, Napster im freien Fall über iTunes hat Musik eine Deckelung vom Erlösmodell, keine Zukunft. So, das haben wir ordentlich gemacht, das lief gut, habe ich dann irgendwie 3 Jahre später an Bertelsmann verkauft, ist heute der Kernbestandteil von Bertelsmann. Hättest du das später verkauft, irgendwie, was weiß ich, ein Achtfaches von dem Erlös. Ärgere ich mich jetzt darüber? Nein, ich habe daraus gelernt, dass wenn du auf einmal ein richtiges Innovationsmodell gefunden hast mit anderen Worten, Streaming kam rein. Ich hatte ja mit Danny Eck gesprochen, bleib lieber noch ein bisschen drin. Ja, das ist einfach eine Erfahrung. Oder was kann ich noch nennen? Wir haben mal in der Frühphase, das habe ich nicht selber gemacht, aber wir haben mal in gelbe Seiten investiert, ja, wo keiner Google hat sehen kommen. Und ich weiß noch genau, über 10 Jahre haben alle gesagt, das beste Investment überhaupt. So, und dann ging das schief. Und daraus haben wir natürlich gelernt, du musst eine tiefe Tech-Due-Diligence machen. Und übrigens nicht nur irgendwie, was heute schon klar ist, sondern was du gerade gesagt hast. Man muss schon 15 Jahre vorausdenken. Darum haben wir ja einen Wachstumsfonds. Darum haben wir uns umgeben mit Leuten wie Diego Piacentini, der mal Amazon außerhalb Amerikas geleitet hat, der jetzt bei uns Senior Advisor ist, um einfach auch immer am Puls der Zeit zu sein, was los ist, ja.
Gelbe Seiten, ich erinnere mich noch, zu Hause bei meinen Eltern gab es dieses Buch immer rumliegen, jeder hatte es und man musste nachgucken, wie man jetzt irgendwie als...
So schnell geht das.
Es ist verrückt, also ich meine, da gibt es ein paar, die zuhören, die sich da gar nicht mehr dran erinnern können, aber wenn man mal überlegt, wie schnell Modelle auch wieder verschwinden können.
Ja.
Und man hat es auch bei vielen Startups gesehen, ne? Und beste Beispiel ist wahrscheinlich sowas wie Gorillas oder ähnliches, auch wenn Flink überlebt hat, aber es gibt ganz viele Beispiele, die gekommen und gegangen sind und das ist auch okay, gerade bei großen Wetten, und gleichzeitig muss man sich dessen auch bewusst sein, wenn man sich überlegt, ich investiere da jetzt selber Herzblut, Schweiß und Tränen, wie kriege ich das hin, dass ich irgendwas baue, was Bestand haben kann und zwar nicht nur für 1, 2, 3 Jahre für irgendwie schnelles Geld, sondern auch drüber hinaus.
Ich sag dir mal eine Anekdote, das ist wirklich so passiert. Als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, hatte ich irgendwie 2 Kapitel fertig. Und dann ist damals das Ding abgestürzt und irgendwie hat es nicht zwischengespeichert, es war weg. Es war so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, weil ich dann entscheiden musste, okay, soll ich jetzt deprimiert irgendwie 3 Stunden mit dem Kopf gegen die Wand knallen oder machst du jetzt irgendwie weiter, du hast es irgendwie noch im Kopf und schreibst einfach nochmal neu. Ich weiß noch genau diesen Moment und das war nicht irgendwie groß überlegt, sondern ich habe einfach weitergemacht. Und irgendwie heute... was weiß ich ja, 35 Jahre später denke ich immer noch an den Moment und sage, weißt du was, das ist einfach eine ganz wichtige Lektion. Nicht groß rumjammern, nicht groß darüber nachdenken, was hätte alles noch anders sein können. Das ist die Realität, in der wir leben und jetzt mache einfach das Beste draus. Ja, ist so einfach, ändert sich auch durch KI nicht. Diese Art des Denkens, durchhalten, weitermachen, praktische Sachen machen. Ja, ich kann jetzt auch noch drüber jammern, dass die Ampel nicht geklappt hat und die Regierung klappt nicht und jene und Europa und einfach machen. Weil die Leute, die machen, sind am Ende diejenigen, die auch was bewegen. Und das ist für mich die größte Lektion in meinem Leben.
Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was so abschließend deine Gedanken wären, die du Gründern noch mit auf den Weg geben würdest. Wahrscheinlich hast du dir das gerade schon beantwortet mit Haltung.
Nie aufgeben, weitermachen und aus Rückschlägen lernen. Es geht immer weiter und ohne euch wird es im Leben nicht richtig auch Innovation geben. Ist großartig, macht weiter, ja.
Philipp, vielen Dank für all die Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit verging viel zu schnell. Vielleicht schaffen wir es irgendwann nochmal, aber Hut ab vor den letzten 25 Jahren, die du das mitgestaltet hast hier bei KKR, aber auch generell. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Bitte sehr.
Was mir bei Philipp besonders gefallen hat, und das ist mir direkt nach der Episode klar geworden, Philipp war bei sehr vielen Sachen sofort sehr sharp. Die Antwort war immer sehr klar durchdachte Meinung. Man merkt, dass er diese Gespräche häufiger führt, sich über die Fragen schon längst Gedanken gemacht hat, bevor andere sie stellen können. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil es einfach zeigt, wie viel Verantwortung und wie viel mentale Kapazität in diesem Job gebraucht werden, um den auf höchstem Niveau ausführen zu können und das auch 20 Jahre natürlich aufzubauen, 25, entschuldige. Deswegen hoffe ich, dass für dich viel dabei war und das ist natürlich jetzt nicht auf dem Reißbrett, so baue ich jetzt meinen Funnel auf, um vielleicht den Kunden schneller zu konvertieren, sondern wirklich die Metaebene. Wie muss ich eigentlich denken, um die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht, weil wir wissen ja nicht, was sich in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren alles verändert, zu bestehen und wirklich eine relevante Firma zu bauen, die zu dir passt. Die muss nicht zu Private Equity passen, die muss nicht zu Venture Capital passen, aber zu dir. Und ich glaube, da war wirklich viel dabei. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du die Episode jemandem schickst, der oder die davon profitieren würde und dem Podcast ein Abo dalässt, weil das führt dazu, dass wir Leute wie Philipp oder ähnliches Kaliber nochmal einladen können. Er hat ja auch ein paar Namen gesagt, wo ich bestimmt nochmal nachfragen werde, ob er die uns nicht vorstellen könnte. Da hilft es aber, wenn die Episode gutes Feedback bekommt. Also auch Philipp nochmal schreiben, so hey, das war eine super Episode, vielen Dank, dass du bei Unicorn Bakery warst. Hilft bestimmt, um ein paar der Namen zu bekommen, die er selbst angesprochen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, mein Name ist Fabian Tausch. Feedback gerne per LinkedIn an mich oder fabian@unicornbakery.de und dann bis zur nächsten Episode Unicorn Bakery.